Moin von meiner Seite. Wir haben etwas Besonderes vor. Wir wollten die Predigt heute singen. Und Michaela hilft mir dabei. Hast du einen Anfangston? Noch nicht? Kommt gleich. Schon mal Luft holen. Ja, bereit? Okay, Michael ist auch bereit. Also, war natürlich Quatsch. Wir werden die Predigt nicht singen, aber wir werden, oh ja, wir werden ein Lied singen und ihr singt dann bitte mit. Ihr seid also aufgefordert mitzusingen. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Ich brauchte jetzt die erste Folie, die habe ich schon. Es gibt viele Gründe, aus denen man feiern kann oder wegen denen man feiern kann. Also die Fußballanhänger von Schwarz-Gelb hatten gestern einen Grund zu feiern, haben auswärts gewonnen. Und die Fußballanhänger von so einer Mannschaft aus Süddeutschland konnten gestern nicht feiern. So ist es. Es gibt viele Gründe, warum man feiern kann. Es soll heute um ein Fest gehen, das Gott macht, zu dem Gott uns einlädt. Aber es geht eigentlich gar nicht in erster Linie um dieses Fest, sondern um diese Frage, wer ist da eigentlich eingeladen und was macht man auf dem Weg, wenn man dorthin geht zu diesem Fest und vielleicht darf man ja auch noch andere mitbringen. Und so kommen wir jetzt zu einem Lied, das circa 50 Jahre alt ist, ziemlich genau sogar, 50 Jahre. Wir singen jetzt mal den Refrain, zumindest die etwas Älteren von uns werden das kennen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Also jetzt nur der Refrain bitte erstmal. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Okay, soweit erstmal. Also ich sagte, vor circa 50 Jahren ist dieses Fest entstanden von Manfred Siebald, der über einige Jahrzehnte die Musikszene in Deutschland sehr geprägt hat. Und dieses Lied war ein Festivallied, Christiwel 1976. 12. Ja, richtig. 12.500 Dauerteilnehmer in Essen. Die Jüngeren haben dort alle gezeltet. Die meisten waren jünger. Ich war auch dabei. Ich war auch mal jünger. Und ja, 12.500 Dauerteilnehmer, die dieses Lied als Festivalsong hatten. Und einige Jahrzehnte wurde das dann in den Gemeinden, in den Jugendgruppen dann immer wieder gesungen und als Motivation auch genommen, um ja zu sagen, wir wollen noch andere einladen. Damals war so etwas wie, man nannte das hier die Jesus People Bewegung. Also von Amerika kommt nicht nur Negatives, auch sowas. Also ganz viele Jugendliche, vor allem aus den Drogenszenen oder ähnlichen, kamen zum Glauben. Und dann wurde das so gesungen. So, und jetzt singen wir Vers 1. Technik, ihr wolltet das jetzt machen? Gut, klappt. Ich bin im Schatten, sterben auf Raten,
haben wir was davon. Was unter Prüfung leid und Entbehrung ist das die Endstation. Während die Fragen noch an uns neigen, kommt einer her und ruft: Lass doch das Klagen, lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Und es allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn
okay. Also hier ist im ersten Vers ein Gegenentwurf zu diesem feierlichen Festgedanken. Die Probleme, die es halt im Alltag gibt, der graue Alltag mit all seinen Problemen. Ich habe hier Menschen vor Augen, die süchtig sind oder zumindest gefährdet sind. Drogen, Alkohol, Medikamente und. Da gibt es genug. Sterben auf Raten ist hier ein Begriff, der auftaucht. Und das ist es eigentlich. Der Mensch macht sich dann, wenn er so etwas tut, nach und nach kaputt. Aber es gibt viele andere Probleme natürlich. Keine Arbeit oder unwürdige Arbeit. Wir könnten jetzt aufzählen, Klimakatastrophen, Kriege. Also es gibt da ja genug und da wollen wir gar nicht weitermachen. Wir kennen das. Was entwickelt sich daraus? Er sagt in diesem Lied Hass, Empörung, Leid, Entbehrung. Das heißt, in den Menschen steigt also etwas Negatives auf. All die Wutausbrüche, die wir kennen, all dies Mobben und all das hat oft seine Wurzeln eben in diesen Sachen. Aber lasst doch das Klagen, lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft. Plötzlich bricht also in dieses Negative, in diesen negativen Alltag eine Hoffnung hinein. Freude. Und die drückt jeder anders aus. Der eine kann springen, der andere kann vielleicht nicht mehr springen, aber kann zumindest die Arme hochheben und sagen, Mensch, toll, dass es sowas gibt, dass so etwas möglich ist. Freude liegt in der Luft. Ist das nicht ein interessanter Begriff? Freude liegt in der Luft. Ja, Freude liegt in der Luft. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und das geht jetzt schon los. Wir dürfen etwas spüren von dieser Freude. Und jetzt sind wir unterwegs. Unterwegs, um an diesem Fest teilzunehmen. Und ihr kennt das, wenn ihr mal eingeladen worden seid. Man zieht sich vielleicht was Schönes an, man lässt den Alltag zurück, man hat schon sowas wie Vorfreude. Also wir sind unterwegs. Und während wir unterwegs sind, fällt uns ein, es gibt ja noch eine ganze Menge, die sind noch nicht unterwegs. Von denen wird jetzt im zweiten Vers gesungen. Fabriken, in den Boutiquen steht noch so mancher Gast. In unseren Klassen, auf unseren Straßen trägt mancher seine Last. Denen, die schaffen, denen, die hasten, sagt, alles ist bereit. Denen, die schlafen, denen, die hasten, sagt, es ist an der Zeit. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen, wo
alles andere stehen.
Gut, vielen Dank erstmal. Die anderen beiden Verse, die noch folgen, die kommen etwas später. Das galt dir, Michaela. Ja, wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen und wir sind natürlich motiviert, an diesem Fest teilzunehmen. Und dann sind wir aber auch eingeladen, andere mitzunehmen und andere einzuladen. Und da tauchen dann vielleicht ein paar Probleme auf. Eigentlich sollte man meinen, die Leute sollten ja alle begeistert sein, wenn sie zu einem Fest eingeladen werden und sollten alle mitkommen. Aber wenn wir Menschen einladen wollen, mit Jesus zu leben und an diesem Fest teilzunehmen, dann merken wir, viele wollen das gar nicht wissen oder nehmen das gar nicht ernst oder sagen, das ist ein bisschen Käse, was du da erzählst. Wie können wir denn einladen, ist eine Frage. Auch die andere Frage, wann können wir eigentlich einladen? Gibt es bestimmte Situationen, bestimmte Zeiten, wo das etwas besser geht? Lohnt sich das überhaupt? Haben die Menschen noch Interesse? Sind sie nicht, wie man dann so oft hört, einfach satt? Ich denke nicht. Wir werden uns mit diesen Fragen beschäftigen. Die Menschen wissen oft gar nicht, was sie da erwartet, wenn sie sich auf Jesus einlassen und auf ein Leben mit Jesus einlassen. Wir sehen vielleicht häufig die Probleme, dass da Ablehnung ist oder wenig Interesse ist. Aus der Sicht Jesu ist das anders. Wir schauen uns jetzt mal einen Bibelabschnitt an, das heißt zwei Verse, Matthäus 9, 37, 38. Jawohl. Also, Jesus sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Aus unserer Sicht ist es oft so, dass wir sagen, die Menschen haben vielleicht gar nicht so viel Interesse. Aus der Sicht Gottes ist das anders. Da sagt, die Ernte ist da. Fehlt die Ernte? Nein, die Ernte ist da. Und die Ernte ist groß. Es sind ganz viele Menschen, die bereit sind, wenn ihnen das Evangelium gebracht wird, das Evangelium anzunehmen. Die Ernte ist gar nicht das Problem. Die war zur Zeit Jesu nicht das Problem und die ist auch heute nicht das Problem. Die Ernte ist da, auf der ganzen Welt. Auch hier in Wesel oder in Hamminkeln oder wo wir wohnen. Die Ernte ist überall da und die Ernte ist groß. Und die Ernte ist bereit, eingebracht zu werden. Das Problem sind tatsächlich die Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, wer ist das? Klar. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schicke. Also da kommt es drauf an. In Israel zu Beginn des Gazakrieges gab es ein riesiges Problem. Vor allem die jungen Männer und jungen Frauen sind in den Krieg gezogen und waren in Bereitschaft. All diejenigen, die gerade zu diesem Zeitpunkt Erntearbeit getan hätten. Und von außerhalb kamen kaum noch welche, die geholfen haben in der Ernte. Es war also, die Felder waren wirklich reif zur Ernte und wenn da nicht geholfen worden wäre, dann wäre die Ernte einfach verkommen. Ich weiß von manchen Christen, die sich aufgemacht haben in dieser Zeit und die extra nach Israel geflogen sind und gesagt, gebt uns irgendwelche Dinge in die Hand und jetzt wollen wir bei der Ernte helfen. Wir wollen nur helfen. Also, die Ernte war da, aber es waren nicht genug Arbeiter da. Und so sagt Jesus, so ist es auch im Reich Gottes. Die Ernte ist da und es sind viel zu wenig Arbeiter, viel zu wenig, die sich aufmachen, um Ernte einzubringen. So, jetzt mögen wir sagen, gut, die Ernte ist da, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Gibt es so etwas wie einen günstigen Zeitpunkt? Gibt es so etwas wie offene Türen und wenn die Türen offen sind, gehen wir durch? Lesen wir also dazu mal einen anderen Bibelvers. Jesus hat gesagt, es dauert noch 4 Monate, sagt ihr, dann beginnt die Ernte. Also die waren dann so gerade unterwegs und haben gesagt, so, da ist das Korn, in 4 Monaten ist das reif. Ich sage euch, blickt euch einmal um, seht auf die Felder, sie sind reif für die Ernte. Die Felder sind reif. Und wenn wir sagen, es dauert noch so und so viele Monate, bis wir anfangen dürfen, das Evangelium zu verkündigen und es vielleicht ankommt, nein, die Ernte ist reif. Sie ist jetzt reif. Sie war immer reif. Es hat immer Menschen gegeben, die offen waren für das Evangelium. Und es gibt auch heute Menschen, die offen sind für das Evangelium. Wenn wir uns diesen Blick Jesu zu eigen machen, dass die Ernte da ist und dass die Ernte reif ist, dann haben wir eine ganz andere Motivation. So sieht Gott es. Und so sollten wir es auch sehen. Das ist hilfreich. Die Probleme, sagte ich, sind die Arbeiter, nicht die Ernte. Und offene Türen. Manche Türen öffnen sich erst dann, wenn angeklopft wird. Ja, und in dieser Hinsicht habe ich manche interessante Erfahrungen gemacht, auch erst kürzlich. So oft ist eine Frage ein guter Einstieg, wenn man so mit einem Menschen zusammen ist. Glaubst du an Gott? Das ist interessant. Man ist sofort mitten im Gespräch. Nicht? Kontrovers oder auch völlig anders. Ja, natürlich, hat mir jetzt eine Frau gesagt. Natürlich glaube ich an Gott und ich habe so oft erlebt, wie er bei mir war. Und dann kann man das konkretisieren, wie steht sie zu Jesus, wie eng ist das Verhältnis und so weiter. Ja, das ist alles möglich. Es gibt ein Buch. Wer das mal in die Hände bekommt, der sollte das lesen. Das heißt, der Ruf Jesu, Torben Sondergaard, Norweger meine ich, Untertitel, die Ernte ist reif und groß. Ein sehr gutes Buch, also sehr zu empfehlen, wer das bekommt. Das kann einen sehr motivieren. Er sagt, um das Evangelium weiterzugeben, brauche ich eigentlich 3 Dinge. Es kommt auf 3 Dinge an. Beten, fasten, tun. Beten, fasten, tun. All dieses. Wir haben ja in der Gemeinde mindestens einmal im Jahr so eine Gebets- und Fastenwoche, die für uns selber gedacht ist, aber auch für andere, für die wir beten, auch für solche, die außerhalb der Gemeinde sind, beten, fasten. Wir haben eine Gruppe in der Gemeinde, die nennt sich Pioniergruppe, die der George schon über ein Jahr auch leitet, die sich trifft, um zu beten und zu proklamieren, dass Jesus über allem steht, dass Jesus der Herr ist. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt die Frage, warum tun? Er gebraucht in dem Buch ein Beispiel. Er sagt, alle Autofahrer können das nachvollziehen, setz dich also mal in dein Auto, ohne es anzustellen und versuche zu lenken. Also es geht nur ganz schwer und wenn du Pech hast, ist die, wie heißt es, Wegfahrsperre eingerastet und du kannst gar nichts mehr machen. Schaltest du aber das Auto an und fährst los, dann kannst du mit dem kleinen Finger das Lenkrad bewegen. Und so, sagt er, ist es auch mit Gott. Wenn du unterwegs bist, es einfach probierst, weitersagst, das Evangelium weitersagst, wenn du im Tun also bist, dann kann Gott dich leiten und lenken. Solange du da nur sitzen bleibst und wartest, wird nicht so viel passieren. Kann sein, dass du negative Erfahrungen machst, kann sein, dass vielleicht manches gar nicht so gut läuft. Natürlich, das gibt es. Aber es kann auch sein, dass etwas Besonderes passiert. Es gibt wirklich eine Menge Hilfsmittel auch. Ich sagte vorhin, eine Frage kann immer ein guter Einstieg sein. Wir sind ja hier mit einigen auch schon mal unterwegs gewesen hier im Einkaufsbereich hier in Wesel. Und ich bin auf einen Mann zugegangen und habe gesagt, wie geht's Ihnen? Der hat mir erzählt, wie es ihm geht. Und ich konnte nachher für ihn beten. Also manchmal ist so eine einfache, normale Frage ein sehr guter Einstieg. Es gibt also viele Dinge, die dann auch passieren können, wenn wir unterwegs sind. Manchmal können auch verrückte Dinge passieren. Mir ist einmal sowas begegnet. Ich muss jetzt aber gestehen, das ist schon sehr lange her. Ich war damals in der Bibelschule und an einem Sonntag wollten wir Traktate verteilen. Da waren Autorennen. Also hunderte von Leute und ihr könnt euch die Hektik vorstellen. Und so, ne? Jedenfalls, ich sagte, ich will mal den Veranstalter fragen, ob wir hier verteilen können, damit da keine Probleme gibt. Ich frage mich also durch und der hatte ein Mikrofon in der Hand und kommentierte, was auf diesem Rennparcours passierte. Ne? So, also wer vorpreschte und was weiß ich. Ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, wir sind hier mit ein paar Christen und möchten Traktate verteilen. Dann gibt er mir das Mikrofon und sagt, aber nur eine Minute. So, ich hatte eine Minute Zeit, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe mich an ein Lied von Chuck Gerrard erinnert und habe dann gesagt, Leute, ich will euch mal eben was von mir erzählen, hat nichts direkt mit dem Rennen zu tun. Mein Leben war wie so eine Autofahrt und ich habe am Lenker gesessen und ich habe so manchen Crash gebaut und nachher einen Totalcrash mit Drogen und all so eine Sachen. Ihr könnt euch das vorstellen, was es so gibt. Und jedenfalls, das war nicht gut. Und dann kam ein Freund zu mir und hat mir von Jesus erzählt und hat gesagt, lass Jesus doch mal an Steuer deines Lebens. Und wenn das passiert, wird sich erst was ändern. Und dann habe ich das gemacht. Und wisst ihr was? Mein Leben ist wirklich anders geworden, ist neu geworden. Da ist wirklich was passiert. Also es lohnt sich, Jesus an Steuer des Lebens zu lassen. Also und hier sind einige junge Leute, die verteilen jetzt Traktate und die sind bereit, mit euch zu sprechen und zu beten, wenn ihr möchtet. Also Jesus lebt und Jesus möchte gern an Steuer eures Lebens. Ich gebe das Mikro zurück. Ja, muss mal gesagt werden, Jesus lebt. Und da Nummer 23 prescht wieder vor. Und so. Also jedenfalls so verrückte Dinge können passieren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir mal vielleicht so verrückte Dinge in Fokus nehmen, um was zu unternehmen. Die Elli, die hat erzählt von diesem Boot, was so ein Traum ist. Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass wir mal hier so einen Rheindampfer vielleicht mieten und dann für einige Stunden auf dem Rhein rumdüsen und Evangelium dort weitergeben. Nicht? Also die Hälfte sind Christen und die bringen noch nicht Christen mit und dann sind sie 5 bis 6 Stunden unterwegs auf dem Rhein. Und wenn wir zurückkommen, sind alle Christen, bestenfalls. Also so kann es gehen. Es gibt natürlich eine Menge Hilfsmittel, auch um das Evangelium weiterzugeben. Wir sind immer noch bei diesem Bild, Gott lädt uns ein und wir wollen andere auch einladen, mitzukommen. Campus für Christus, vor Karz, vor nennen die das, ist gar nicht so neu, aber es ist in einem neuen Gewand. Vor 50 Jahren nannten wir das die vier geistlichen Gesetze. Im Prinzip das Gleiche, vier Grundgedanken, wenn du mit einem Menschen über Jesus redest und ihm das Evangelium bringen willst. Gott hat einen Plan für dich. Gott liebt dich. Gott möchte in Kontakt mit dir treten. Aber es gibt da ein Problem. Wir Menschen, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir Menschen sind Sünder. Es gibt da eine große Mauer oder eine große Kluft, wie man auch will, immer will. Aber Gott hat diese Kluft, diese Mauer überwunden durch Jesus. Er hat seinen Sohn geschickt auf die Erde. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist auferstanden und Jesus hat damit das Hauptproblem, das wir Menschen haben, gelöst. Und dann gibt es noch die vierte Sache. Möchtest du Jesus kennenlernen? Möchtest du ihn an Steuer deines Lebens lassen? In diesen vier geistlichen Gesetzen möchtest du ihn auf den Thron deines Lebens setzen? Also, welche Begriffe dir oder welche Bilder wir auch wählen, es sind immer diese vier Sachen, die letztlich in so einem Gespräch einfließen und dem Menschen helfen. Aber eben auch gerade diese Gedanke, möchtest du nun Jesus als Herrn annehmen? Möchtest du ihn an Steuer deines Lebens lassen? Diese konkrete Frage hilft tatsächlich dem anderen, diesen Schritt zu tun. Wir hatten über Weihnachten diese Schriften verteilt und hinten auf den letzten Seiten war ein Übergabegebet. Und das ist in ganz vielen guten Sachen. Diese Zeitschrift haben wir hinten auch liegen, also eine Zeitschrift, die man weitergeben kann, wo Menschen über den Glauben berichten. Und zum Schluss auch wieder diese vier Punkte, etwas anders dargestellt, aber es geht immer um diese vier Punkte. Und es geht zum Schluss darum, auch ich kann Jesus annehmen. Du kannst Jesus annehmen. Und du kannst es so oder so formulieren oder auch anders. In unserer Gemeinde hat sich gerade oder bildet sich gerade ein Kernteam, das sich Outreach nennt. Das heißt, Outreach heißt hingehen, auf andere zugehen. Und dieses Team möchte also einmal der Gemeinde helfen, uns allen helfen, einzuladen. Wie können wir Menschen einladen? Also diese Hilfestellung geben, auch vielleicht hin und wieder Material zur Verfügung stellen und sagen, damit kannst du jemanden gut ansprechen. Und das geschieht tatsächlich. Und es dürfen alle, auch von der Gemeinde, alle Ideen, wie wir Menschen ansprechen können, geäußert werden. Kommt einfach auf uns zu und sagt, kann man nicht das machen oder das machen oder das machen? Und dann sortieren wir, was ist da wirklich dran, was ist von Gott. Also damit wir dieses mehr und mehr lernen und freier auch darin werden, von Jesus weiter zu sagen, zu diesem Fest einzuladen. Wir haben eine kleine Gebetsgruppe, Hamm-Inkeln. Wir beten einmal im Monat für den Ort. Und im vergangenen Jahr sind wir in jedem Ortsteil gewesen. Also Hamm-Inkeln besteht aus mehreren kleinen Dörfern. Und dann machen wir das folgendermaßen. Wir gehen einfach erstmal durch den Ort. Wir nehmen die Atmosphäre wahr, die in diesem Ort ist. Und während wir die Atmosphäre wahrnehmen, nehmen wir auch die geistliche Atmosphäre häufig wahr. Und dann werden uns irgendwelche Eindrücke mitgeteilt. Wir haben irgendwelche Bilder oder Bibelverse. Manchmal setzen wir uns hin, singen ein Lied oder so. Und da war ein Eindruck in einem dieser Dörfer. Der Eindruck war, in diesem Ort sind eine ganze Reihe von Christen Und die haben Taschenlampen in der Hand. Und wenn sie so in ihrem Wohnbereich sind, dann haben sie die Taschenlampen zwar in der Hand, aber die sind aus. Da merkt man nicht viel davon. Aber sonntags in der Gemeinde, ne? Oder wenn man im Hausgruppe ist und so weiter. Gut, das gilt für euch hier nicht, das weiß ich. Aber jedenfalls, ne, kann man sich so vorstellen, in bestimmten Situationen ist es ja viel leichter zu sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Dann lassen wir das Licht leuchten, so im Lobpreis vorhin. Ne? Da haben wir alle kräftig das Licht leuchten lassen. Das ist ja auch gut. Und im Alltag, die Leute gucken auf uns. Die gucken tatsächlich auf uns. Sie wissen, wo wir Christen sind. Also wir haben Nachbarn, mit denen wir sehr gut befreundet sind. Aber wenn wir mal einen Sonntag nicht vormittags in Gottesdienst fahren, weil wir vielleicht krank sind oder so, kommt garantiert nachmittags die Frage, was war denn los mit euch? Ne? So ist es. Die beobachten uns. Und was sagt Jesus? Mal gucken, ob jetzt... Jetzt müsste ein... Okay. Euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Ja, das war's. Also, Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ich würde vorschlagen, diesen Vers lernen wir alle auswendig bis nächsten Sonntag. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Und das Licht soll man nicht einfach irgendwo verstecken, sondern man soll es leuchten lassen. Dafür ist es da. Okay. Jetzt stelle ich mal ein paar Fragen. Muss jetzt keine antworten, muss auch nicht aufstehen, Hand heben oder so. Nur für euch selber drüber nachdenken. Willst du mit zu diesem Fest? Bei Gott. Ich denke mal, wenn wir jetzt, ne, 100% vielleicht, ja. Bist du unterwegs? Bist du bereits unterwegs zu diesem Fest? Willst du auch andere einladen, mitzukommen zu diesem Fest? Weitere Frage, eine ganze Menge Fragen. Was tust du, um andere einzuladen? Also ist natürlich alles auch an mich gerichtet, ist klar. Was tust du, um andere einzuladen? Wir wissen, wer Jesus annimmt als Herrn, der ist dann auch unterwegs zu diesem Fest. Der hat diese Einladung angenommen. Offenbarung 3, Vers 20, was steht da? Ja, also wir haben noch einen zweiten Vers, den wir lernen müssen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen. Ist also auch so ein Kernvers, Offenbarung 3, Vers 20. So, und jetzt weitere Fragen. Hast du schon einmal einen Menschen zu Jesus geführt? Hast du schon einmal mit jemandem gebetet und er hat Jesus als Herrn angenommen? Wie lange ist das her? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dich gebraucht, um einen Menschen zu Jesus zu führen? Jetzt werden wir noch ein bisschen konkreter. kannst du dir vorstellen, erwartest du es vielleicht sogar, dass Jesus dich gebraucht, damit im nächsten Monat durch dich ein Mensch Jesus findet? Ich setze noch einen drauf. Kannst du dir vorstellen, dass in diesem Jahr 5 Menschen durch dich Jesus finden? Wenn das passiert, haben wir hier in der Gemeinde ein Luxusproblem. Dann werden hier Weihnachten 500 Leute dabei sein wollen, wenn wir Weihnachten feiern. Wollen wir dieses Problem haben? Ja? Also das wäre doch was. Da wird es konkret. Es geht ja nicht um Gebäude. Es geht um lebendige Steine. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es jedem sagen, den wir auf dem Wege sehen. Jetzt gibt es noch 2 Verse, die gehen dann in eine etwas andere Richtung, haben aber mit dem Grundgedanken noch zu tun. Das war der Hauptteil. Danke, dass ihr so weit mitgegangen seid. Jetzt sollte die nächste Folie kommen. Ja, also Vers 3, das kann natürlich auch passieren, dass Menschen uns aufhalten wollen, zu diesem Fest zu gehen.
Wollen die alten Freunde uns halten und uns zur Seite ziehen, sagen wir ihnen, wem wir jetzt dienen, weisen sie hin auf ihn. Und wenn sie höhnen, uns übertönen, wenn sie uns niederschreien, laden wir eben durch unser Leben still im Feste ein. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Es allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Ja,
also das sind Situationen, die hat vielleicht mancher von uns schon erlebt, dass man gesagt hat, du spinnst doch mit deinem Jesus und was soll das alles? Und es gibt so viele schöne Sachen in dieser Welt, willst du die nicht auch erleben? Und so weiter. Kennen wir vielleicht sogar, dass Leute uns zurückhalten wollen. Aber es ist doch relativ leicht noch in unserer Umgebung mit Jesus zu leben und das auch zu bekennen. Ich hatte es einmal erlebt, dass ich meinem Onkel von Jesus erzählen wollte, so frisch bekehrt und voller Begeisterung. Und er sagt, fang mir nie wieder davon an, ich will das nie wieder hören von dir. Und später merkte ich, wo bei ihm so die Probleme sind, warum er das also so massiv gesagt hat. Wir werden nächsten Sonntag ja oben Leute von Open Doors hier haben und die werden uns von Menschen berichten, die ganz andere Probleme haben wie wir und die gerade das, was in diesem Liedvers steckt, ganz anders auch leben und die tatsächlich, wenn sie sich zu Jesus bekehren, vielleicht verstoßen werden aus ihrem Dorf, aus ihrer Familie. Es gibt da eine ganze Menge Beispiele, die ich jetzt hier so nicht weiter ausführen möchte. Wir werden nächsten Sonntag, wie gesagt, uns damit beschäftigen. Also wir haben natürlich nicht so schwierige Situationen, wahrscheinlich nicht. Vielleicht einzeln durch Personen, aber sonst geht es uns relativ gut. Kommen wir also zum letzten Vers oder auch zum letzten Gedanken. Ja. Also, ob sich das denn eigentlich lohnt?
Werden sich Weg und Mühen denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern, hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern, und fängt bei uns schon an. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, wie wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein, das halte fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen.
Dankeschön. Ja, also, lohnt sich das, dieser Weg? Manchmal ist das ja schwierig, der Weg mit Jesus. Manchmal es spricht ja auch von dem schmalen Weg, von der engen Pforte und manchmal spüren wir das. Lohnt sich das? Spüren wir jetzt vielleicht schon manchmal etwas von dem, was auf diesem Fest sein wird? Und in diesem Lied wird gesagt, es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Es hat also jetzt schon begonnen. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Immer dann, wenn wir eine Gebetserhörung haben, haben wir so einen Gruß von diesem Gott und von diesem Fest. Und jeder von uns, denke ich, hat schon etwas mit Jesus erlebt. All das sind schon Hinweise, Gottes Reich ist tatsächlich angebrochen. Es geht tatsächlich jetzt schon los. Sicherlich, die Vollendung werden wir dort erst erleben, bei ihm. Aber wir spüren hier schon ganz viel aus Gottes Reich. Und es gibt da eine Menge Beispiele. Es wäre sehr schön, wenn wir jetzt sagen würden, jeder von uns erzählt jetzt mal eine Sache, die er mit Jesus erlebt hat. Wäre doch toll. Also dann würden wir großartige Dinge hören und staunen. Und es sind manchmal so ganz kleine Dinge, aber auch manchmal ganz große Dinge. Ich hatte es kürzlich mal, war ich auf einem Krankenhaus und wollte dort parken. Bin eine Viertelstunde rumgefahren, immer alles belegt. Und wenn mal gerade ein Platz frei wurde, ist ein anderer vor mir reingefahren. Und dann saß ich da und dann dachte ich, Jesus hat doch gesagt, wenn ihr glaubt, könnt ihr Berge versetzen und dass er ins Meer geht. Und in diesem Moment sagte ich, Jesus, ich glaube, dass in diesem Moment jemand kommt mit einem Schlüssel in der Hand und mir einen Platz frei macht. Und tatsächlich, da kam jemand. Schlüssel in der Hand, fuhr weg, ich konnte reinfahren. Ich bin nicht immer so glaubensvoll, muss ich gestehen. Aber das war doch eindrücklich. In dem Moment ein Wink von Gott, ja, ich kann auch so was Kleines machen. Gott kann auch Großes machen. Und ich möchte euch noch ein paar Beispiele erzählen, wo Gott wirklich Großes gemacht hat. Ihr wisst von diesem Überfall der Hamas, und dass die so viele Geiseln genommen haben. Und die Geiseln oder etliche der Geiseln haben später berichtet, wie es ihnen in der Gefangenschaft gegangen ist. Ihr könnt das nachlesen, dieser Zeitschrift Israel Netz, hinten im Schriftenständer. Da ist ein 22-jähriger Soldat, Matan Angrist, der am 7. Oktober aus einem brennenden Panzer heraus in den Gazastreifen entführt wurde. Drei seiner Kameraden sind gefallen. Und als Soldat war er besonders schweren Misshandlungen ausgesetzt. So wurde er mit Stromschlägen traktiert und hart geschlagen, dass er sogar das Bewusstsein verlor. Dennoch, nach seiner Freilassung am 13. Oktober berichtete Matan Angrist nicht nur von Folter und Misshandlung, sondern auch davon, wie er in den Hamas-Tunneln anfing, dreimal täglich zu beten. Oft aus den Psalmen. Also die jungen Israelis lernen Psalmen auswendig. Ich bat die Terroristen um einen Gebetsriemen, ein Gebetbuch und eine hebräische Bibel. Aus irgendeinem Grund brachten sie mir das. Ist das nicht ein Wunder? Also Gott hat auch an diejenigen gedacht, die dort gefangen waren und schreckliche Dinge erlebt haben. Ein zweites Beispiel möchte ich auch noch lesen. Da war jemand, der ein Chanukka-Wunder erlebt hat. Er hatte eine kleine, halbgefüllte Flasche Saft, über den der 23-Jährige jeden Freitagabend das Segensgebet, in Klammern Kiddusch, sprach. Diese kleine, halbgefüllte Flasche Saft hielt ganze 5 Monate vor, ohne auszugehen und ohne schlecht zu werden. Das ist nur eine kleine Geschichte von vielen, die zeigen, wie groß Gott ist und dass er auch in der Gefangenschaft war. Also es werden in diesem Artikel noch mehrere solche Beispiele erwähnt. Ich habe jetzt gerade mal die genommen, weil wir auch dies Drastische vor Augen haben mit dem Überfall der Hamas, dem Gazakrieg, mit der Gefangenschaft und so weiter. Und dann vielleicht als letztes, da war einer, dem sagten die Wachen, sie waren zu 6 gefangen genommen worden und die Wachen haben gesagt, wir werden 3 von euch erschießen. Wählt ihr mal aus, welche 3 jetzt erschossen werden sollen. Und das war noch nicht alles. Die Hamas rief bei dem einen an, bei seiner Mutter, und sagte, wir könnten deinen Sohn freilassen. Du musst nur nach Den Haag gehen und die Israelis also anklagen. Und dann sagte diese Mutter, mein Sohn ist in Gottes Hand. Und auch ihr seid in Gottes Hand. Und tatsächlich haben sie dann keinen von denen erschossen. Also ich habe jetzt dieses einfach mal so als ein Zeugnis genommen, um das zu bekräftigen, können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, Gott will die Erde erneuern und er fängt bei uns schon an. Er fängt bei uns an, seine Erde zu erneuern. Zum Abschluss lesen wir jetzt noch einen Vers aus Lukas, ja, einen ganzen Abschnitt aus Lukas 14. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener, ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft, muss unbedingt hingehen, ihn besichtigen, entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsenspanner gekauft und gehe sie mir genauer ansehen, entschuldige mich. Ein dritter sagte, gerade erst habe ich geheiratet, darum kann ich ja nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück, berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig, befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt, hol die Armen, die Behinderten, die Blinden. und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener: Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Da befahl ihm der Herr: Geh auf die Feldwege, an die Zäune, dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll werde. Das war die Geschichte, die Grundlage dieses Liedes ist. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die auf dem Wege sind. Geht hin, sagt den Armen, den Kranken, den Lahmen Bescheid, war das in diesem Beispiel. Geht hin an die Hecken und Zäune. Und auch für uns ist dieser Aufruf deutlich da. Geht hin. Wenn wir die Missionsbefehle nehmen in Matthäus, in Markus, es steht immer, geht hin. Und das will Jesus segnen. Und jetzt liegt es an uns. Was machen wir aus dieser Botschaft?